Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Heute Nachmittag will die künftige Ampelkoalition verraten, was sie in den nächsten 4 Jahren vorhat. Der Kohleausstieg bis zum Jahr 2030 soll vereinbart worden sein, wenn die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Ein paar Stunden müssen wir uns aber noch gedulden. In dieser Sendung beschäftigen wir uns mit der Heizung von Gebäuden und damit mit einem Thema, das die neue Regierung auch anpacken muss. Die Bauminister der Länder wollen die Anforderungen an die Dämmung lockern und sie stoßen damit auf Kritik. Das EU-Parlament debattiert über Konsequenzen aus dem Klimagipfel in Glasgow. Auch das ein Thema heute. Wir beschäftigen uns mit Gebrauchsanleitungen und der Last, sie zu lesen. Wir fragen im Interview, wie am Black Friday und bei ähnlichen Gelegenheiten ein kühler Kopf bewahrt werden kann. Und wir informieren im Verbrauchertipp über Besonderheiten beim Möbelkauf im Internet. Öl und Gas haben bald ausgedient. Die Heizung der Zukunft soll meist elektrisch funktionieren. Stromheizungen sind allerdings relativ teuer in der Anschaffung und eine moderne Wärmepumpe rentiert sich vor allem dann, wenn sie ein gut gedämmtes Haus heizt. Dann müssen die Heizkörper nicht so stark erwärmt werden. Sonst kann es teuer werden. Trotzdem wollen die Bauminister Anforderungen an die Dämmung neu erbauter Häuser abschwächen, und zwar aus Kostengründen. Für den Klimaschutz ist das ein fatales Signal, sagen Kritiker. Ein Beitrag von Daniela Siebert.
Es ist nur ein ganz kurzer Satz in den Beschlüssen der Bauministerkonferenz, der ein riesiges Kritikerbündnis auf den Plan gerufen hat, von Energieberatern bis zur Mineralwolleindustrie. Der Satz zur Wärmewende im Gebäudebestand lautet: Die Bauministerkonferenz spricht sich dafür aus, die einseitige Ausrichtung an der Gebäudedämmung aufzugeben. Punkt. Ausgerichtet hatte die Konferenz das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft. Dessen Sprecher David Kerberg erklärt den Hintergrund dieses Beschlusses.
Die derzeitige Form des Gebäudeenergiegesetzes, des GEG, sieht vor, bei einer Sanierung von Gebäuden, sobald ein gewisser Prozentsatz der Sanierung überschritten wird, also zum Beispiel mehr als 10% der Fassadenfläche erneuert werden müssen, muss das hinterher GEG-konform sein. Und das heißt, dass dann in der Regel gedämmt werden soll. Wenn das nicht passiert, kann der Gesetzgeber dann ein Bußgeld in Höhe von 50.000 Euro erheben.
Vielerorts ist man durch die Abkehr von dieser Regel empört. Beim Bundesverband Energieeffiziente Gebäudehülle BUWEG, bei 2 Organisationen der Energieberater DEN und GIH, beim Fachverband Mineralwolleindustrie, bei der Fachvereinigung Extruderschaum FPX sowie beim Hartschaumindustrieverband und dem Polyurethan-Hartschaumindustrieverband. Jan-Peter Hinrichs vom BUWEG formuliert die kollektive Aufregung so.
Ja, weil es eigentlich total sinnbefreit ist und realitätsfern. Wir sind auch nicht in irgendeiner Weise gegen erneuerbare Energien oder sowas. Darum geht es uns gar nicht. Aber wichtig ist tatsächlich, dass wir, um Klimaschutzziele zu erreichen, nicht nur den Ausbau von Erneuerbaren brauchen, den brauchen wir ganz dringend, sondern wir brauchen eben halt auch eine Verbrauchsreduktion. Und die schaffen wir eben halt nur mit der Gebäudehülle.
Die SPD-Politikerin Dorothee Stapelfeld war an dem Beschluss der Bauministerkonferenz beteiligt. Sie ist Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen in Hamburg.
Wenn wir heute über Gebäudedämmung reden und Energieeffizienzstandards, dann betrifft das ja die Fassadendämmung alleine. Das ist aber nicht der einzige Weg, um Klimaneutralität 2045 zu erreichen, sondern wir sagen, dass wir zur Umsetzung dieser Klimaschutzziele, die sozialverträglich, wirtschaftlich und technologieoffen sein muss, eine Kombination brauchen aus im Einzelfall optimalen und effizienten Kombinationen von Dämmmaßnahmen, von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien und Quartierslösungen.
Die passenden Lösungen würden dann also nicht mehr nur für ein einzelnes Haus gewählt, sondern für ganze Gebiete. Der Beschluss sei einstimmig gewesen, berichtet sie. David Kerberg vom zuständigen Ministerium in Thüringen betont, es sei ja nicht um die Abschaffung der Gebäudedämmung gegangen, sondern um die Erweiterung des Instrumentariums über die Dämmung hinaus. Zum Beispiel
Photovoltaik, Solarthermie, vielleicht auch kleine Windkraftanlagen, der effiziente Einsatz von Abwärme.
Jan-Peter Hinrichs hält den Beschluss der Bauministerkonferenz nicht nur für realitätsfern, sondern auch für widersprüchlich. Die Gesetzeslage erlaube andere Lösungen längst und es gebe auch keine einseitige Ausrichtung auf die Gebäudedämmung.
Diese Maßnahmen stehen schon lange im Gesetz drin. Es gibt da Innovationsklauseln, die bei der letzten Überarbeitung des GEGs eingeführt wurden. Es gibt Quartierskonzepte, das finden Sie da auch alles. Alles schon da.
Das Lobbybündnis rund um die Fassadendämmung hat noch andere Argumente am Start. Es beruft sich auf etliche Studien rund um den Klimaschutz, die die Energieeffizienz betonten. Beispielsweise von der deutschen Energieagentur DENA. Auf Anfrage des Deutschlandfunks skizziert diese ihre aktuelle Position zur Gebäudedämmung so. Die Wärmewende sei ohne Effizienzwende nicht erreichbar und dazu müsse die energetische Beschaffenheit bestehender Gebäude durch Dämmung und bessere Fenster erheblich verbessert werden. Sie empfiehlt einen Dreiklang aus gut gedämmten Gebäudehüllen, Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und treibhausgasneutralen Brennstoffen. Auch auf eine Studie von Agora Energiewende berufen sich Hinrichs und seine Mitstreiter. Alexandra Langenheld von Agora Energiewende findet in der Tat, das Gebäudeenergiegesetz müsse ambitionierter formuliert werden und resümiert.
Je besser die Dämmung der Gebäude ist, desto effizienter können wir die erneuerbaren Energien dann auch nutzen. Weitere wichtige Pfeiler, Wärmepumpen in die Ein- und Mehrfamilienhäuser zu bringen und in den Ballungsgebieten die grüne Nah- und Fernwärme auszubauen.
Schweden habe so schon eine sehr gute CO2-Reduktion beim Heizen der Häuser erreicht, so Langenheld. Eine Neuformulierung des Gebäudeenergiegesetzes müsste aber eine neue Bundesregierung in Angriff nehmen. Ganz schnell wird es also schon mal keine Neufokussierung geben.
Die Bauministerkonferenz will Vorgaben zur Wärmedämmung abschwächen. Daniela Siebert berichtete darüber. Die Klimakonferenz in Glasgow sollte dafür sorgen, dass die Begrenzung der Erderwärmung auf unter 1,5 Grad in Reichweite bleibt. Doch sie hat weniger geliefert, als viele erhofft hatten. Welche Konsequenzen muss eigentlich die Europäische Union jetzt ziehen? Sollte sie den European Green Deal, den Plan der EU, bis zur Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu werden, noch einmal ändern? Damit hat sich heute das EU-Parlament beschäftigt und Caroline Born hat dabei zugehört.
Die Klimakonferenz in Glasgow habe die Klimakrise nicht gelöst, aber dazu sei sie auch gar nicht da gewesen, so Franz Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission vor dem Parlament in Straßburg. Timmermans lobt, dass man dem 1,5-Grad-Ziel näher gekommen sei und weist besonders auf die Vorreiterrolle der EU dabei hin, besonders bei der Klimadiplomatie. Nun müssten die nationalen Aktionspläne auf das 1,5-Grad-Ziel hin überarbeitet werden und die EU müsse stärker mit Afrika kooperieren. Auch der grüne Abgeordnete Philipp Lambert findet, die EU habe eine gute Figur in Glasgow gemacht, kritisiert allerdings die gestern im Parlament final beschlossene Reform der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik, die dem Green Deal widerspreche, also dem Fahrplan, mit dem die EU klimaneutral werden will.
On peut bien sûr contre toute évidence prétendre qu'elle est alignée pleinement avec le Green Deal européen. C'est un mensonge.
Es sei eine Lüge, dass die Agrarreform den Green Deal unterstütze, so Lambert. Für den CDU-Abgeordneten Peter Liese ist das Glas mehr als halb voll. Allerdings würden die weltweiten Ambitionen bis 2030 nicht ausreichen, so Liese, der vor allem darauf verweist, dass Chinas Emissionen bis dahin steigen werden. Die EU müsse nun vorangehen, sagt Liese.
Wir müssen es auch so machen, dass wir Vorbild sind für andere. Dass die Welt sagt, wir wollen es so machen wie die Europäische Union. Dazu brauchen wir Technologie. Und dazu müssen wir den Klimaschutz mit möglichst niedrigen Kosten erreichen. Und das heißt, nicht wir Politiker entscheiden, was im Detail gemacht wird, sondern die Bürgerinnen und Bürger. Und das geht am besten mit marktwirtschaftlichen Systemen. Deswegen danke an die Kommission, dass sie beim Fit for 55 auch so auf den Emissionshandel setzt.
Vorangehen, das will auch der liberale Abgeordnete Pascal Canfin. Die EU müsse weiterhin die Initiative übernehmen.
Si nous ne le faisons pas, comment pouvons-nous mettre la pression sur les États-Unis et la Chine pour qu'ils le fassent?
Wenn wir es nicht vormachen, wie sollen wir dann Druck auf die USA oder auf China ausüben, fragt Canfin. Fundamentalkritik kommt von der AfD. Der E-Auto-Hype sei unsinnig, es brauche moderne Dieselmotoren, so Jörg Meuthen, und Atomkraft.
Und so begrüße ich es ausdrücklich, dass mehr und mehr Länder in Europa zu der Einsicht gelangen, dass wir keinesfalls auf sie verzichten können, wenn wir unseren CO2-Ausstoß senken und gleichzeitig eine zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung sicherstellen wollen. Dafür sind neue, sichere und effizientere, nahezu vollständig rückstandsfreie Reaktoren unverzichtbar.
Widerspruch kommt von der französischen Abgeordneten Manon Aubry von den Linken. Sie kritisiert, dass unter anderem Frankreich versucht, Gas und Kernkraft im Rahmen der Taxonomie als grüne Energien zu deklarieren. Für Aubry war die COP ein Flop. Zu viele Lobbyisten seien dort vertreten gewesen. Sie setzt stattdessen auf den Protest der Straße. Vizekommissionspräsident Timmermans appelliert hingegen an das Parlament ebenso wie an die Länder, beim Fit for 55-Paket der Kommission Fortschritte zu machen.
Das EU-Parlament debattiert über die Klimakonferenz in Glasgow. Caroline Born berichtete. Viele Gebrauchsanleitungen sind eigentlich nicht zu gebrauchen. Kompliziertes Deutsch, Fachausdrücke für Teile und Bedienknöpfe, auf die niemand gekommen wäre, und eine lange Liste von Sicherheitshinweisen, von denen viele Selbstverständlichkeiten aussprechen. Und außerdem, man möchte ja das Produkt in Betrieb nehmen und wie man zum Beispiel einen Staubsauger einschaltet, das weiß man auch ohne Lektüre. Doch Gebrauchsanleitungen sind nützlich. Eine Anleitung zur Lektüre von Anleitungen von Julia Weigelt.
Man kann auch diese kleinen Aussparungen wegklappen und alles zusammen einfach reinschmeißen.
Ja, aber das ist auch viel praktischer. Einfach das Ding wegklappen und das ganze Besteck, so wie man es hat, einfach reinschmeißen. Fertig.
Wenn man zweimal spülen will, ist das praktischer. Ja.
Ich will doch nicht eine halbe Stunde die Spülmaschine einräumen und da so ein Museum aus Gabeln und Messern machen. Ich meine, mein Leben ist schon anstrengend genug. Ist es da zu viel verlangt, dass meine Elektrogeräte einfach so funktionieren? Britta Görs kann meine Ungeduld verstehen und rät trotzdem dazu, Betriebsanleitungen zu lesen. Sie ist allerdings auch parteiisch, denn Görs ist Professorin für technisches Informationsdesign und technische Redaktion an der Hochschule Hannover. Sie bringt Leuten bei, gute Anleitungen zu schreiben, die tatsächlich gelesen werden. Ihre Motivation? Es geht um Sicherheit.
Sowohl für das Produkt, dass das Produkt nicht beschädigt wird, als auch natürlich vorwiegend um die Menschen. Dass mir nichts passiert, wenn ich das an die Wand hänge oder woanders, dass es irgendwann mir auf den Fuß oder auf den Kopf fällt. Es geht um Funktionalität des Gerätes zu verstehen und auch einsetzen zu können.
Sicherheit und Effizienz also etwa bei Fernsehern. Selbst in Elektromärkten scheinen sie die Anleitungen nicht zu lesen, denke ich mir, wenn ich Görs so zuhöre.
Wenn ich in der Fernsehabteilung war, da fand ich es immer sehr erschreckend, wie schlecht eingestellt die Fernseher waren. Und das ist so etwas, was ich sehr wohl über eine Anleitung verbessern kann.
Bildgröße, Bildschärfe und Sättigung könnten dann besser sein. Die Anleitungsgegner im Elektromarkt gehören allerdings zur Mehrheit. Schätzungen gehen davon aus, dass nur 10% aller Verbraucherinnen und Verbraucher die Anleitungen ihrer Haushaltsgeräte lesen. Görs hält diese Zahl für plausibel. Dabei geben sich Profis wie Britta Görs so viel Mühe, Kaufende zum Anleitunglesen zu motivieren.
Eine gute Anleitung macht aus, dass sie übersichtlich ist, dass ich nachvollziehen kann als Nutzer, Nutzerin, wo ich was finde, dass meine Fragen beantwortet werden. Das kann ich machen, indem ich immer die gleichen Wörter benutze, die Begrifflichkeit eindeutig habe, vielleicht auch im Glossar bestimmte Begrifflichkeiten erkläre.
Übersichtlichkeit und Verständlichkeit also, die auch für Anleitungen im Gerät selbst gelten. Moderne Waschmaschinen, Mikrowellen oder Fernseher haben ja ein Display, das Infos anzeigen kann. Allein es nützt nichts, wie mein armer Freund tagtäglich im Büro erleben muss. Konfliktherd, der streikende Drucker. Eigentlich ein tolles Gerät mit Anleitung im Display, findet Matthias.
Der Drucker ist nämlich ziemlich klug und sagt genau, weshalb er nicht druckt. Also er sagt, ich drucke nicht, weil mein Papier an dieser Walze gerade klemmt. Bitte öffne die Klappe, die ich dir in diesem Display zeige, und dann kannst du das Papier rausholen. Stattdessen werde ich dann gerufen, Matthias, der Drucker druckt nicht.
Hat die Anleitung versagt? Haben die anderen Angst, den Drucker kaputt zu machen? Oder ist es einfach bequem, andere meine Probleme lösen zu lassen? Britta Görs und ich wissen aus der Ferne nicht weiter. Manchmal geht es ja einfach nicht ohne die Hilfe anderer, die das Gerät auch aus Konsumentensicht betrachten. Letzte Rettung: YouTube-Anleitungen versierter Endverbraucher. Auch Britta Görs sucht dort Rat, wenn bei der oft gelobten IKEA-Comic-Anleitung mal wieder ein unerwarteter Perspektivwechsel drin ist und die Lampe sich einfach nicht zusammenbauen lässt. Und auch ich kann meine blaue Pop-Up-Strandmuschel ausschließlich mit YouTube-Anleitung zusammenbauen. Der Nutzer Nachtfalke verpackt das verfluchte Ding seelenruhig bei beruhigender Musik. 2,5 Millionen Views, 67 davon ich. So dankbar ich Nachtfalke an jedem Strand mit Netzabdeckung bin, ich stimme ausnahmsweise mal Britta Görs zu. Sie sagt, es sei ein Fehler von Unternehmen, dass sie sich auf Hilfe aus der Community verlassen.
Firmen sind verpflichtet, alle Medien und Informationskanäle zu nutzen, die wir haben. Und dazu gehören natürlich Videos. Vielleicht sollten wir uns als Verbraucher und Verbraucherinnen auch wesentlich stärker an die Firmen wenden. Es gibt ein Produktsicherheitsgesetz, da steht ganz eindeutig drin, die Anleitung gehört zum Produkt. Und wenn die Anleitung schlecht ist, dann ist das eine Reklamation.
Okay, Vorschlag zur Güte. Ich will weiterhin, dass Produktdesigner Geräte so entwerfen, dass ich sie ohne Anleitung sofort benutzen kann. Aber wenn irgendwas hakt und ich wirklich mal zur Anleitung greife, dann soll sie gefälligst verständlich sein.
Wie gehe ich mit Gebrauchsanleitungen um? Antworten waren das von Julia Weigelt. In genau einem Monat ist Heiligabend und viele Menschen fangen jetzt schon an, Geschenke einzukaufen. Der Handel lockt zum Black Friday mit Rabatten, vor allem beim Einkauf im Netz. Wer mitmacht, kann sparen, doch die Einsparungen können schnell verloren gehen, wenn man doch mehr einkauft, als man möchte. Wie Sie den Überblick behalten in Rabattschlachten und Einkaufsaktionen in Zeiten von Corona, darüber habe ich vor dieser Sendung mit Arne Düsterhöft vom Online-Portal Finanztipp gesprochen. Angesichts von Berichten über Lieferprobleme habe ich ihn zunächst gefragt, wo ich befürchten muss, dass Wünsche nicht oder nur mit Verzögerung erfüllt werden.
Wir hatten das ganze Jahr über in sehr verschiedenen Produktkategorien immer mal kleinere Engpässe. Das wird also vor allen Dingen etwas, wenn Sie ganz spezielle Wünsche haben und es genau dieses eine Produkt sein soll, kann es dann jetzt im nächsten Monat tatsächlich schon knapp werden für die Weihnachtsgeschenke. So eine Produktkategorie, wo das öfter vorgekommen ist, sind Elektronikgeräte, Unterhaltungselektronik, aber auch Spielzeug wie das Auto mit der Fernbedienung kann natürlich auch darunter betroffen sein.
Fahrräder, habe ich gehört, sind auch betroffen.
Genau, Fahrräder waren über den Sommer hin betroffen. Und bei den Lieferengpässen, das kann man auch nicht runterbrechen auf nur den Chipmangel oder eben nur die Container, die im Hafen rumstehen und nicht abgeladen werden dürfen. Fahrräder waren im Sommer sehr knapp zu bekommen, weil natürlich auch jeder aufs Fahrrad umgestiegen ist und damit ein hoher Bedarf da war.
Wir kaufen ja mehr im Internet ein, auch wegen Corona. Sollte man da gleich zuschlagen, wenn Rabatte geboten werden?
Der Onlinehandel hat in diesem und im letzten Jahr stark zugenommen. Und auch sehr viele neue Leute, die vorher vielleicht nicht im Netz eingekauft haben, kommen jetzt dazu. Die können vielleicht noch nicht so gut unterscheiden, was ist jetzt wirklich ein gutes Angebot und was sind bloß vermeintliche Schnäppchen. Man sollte sich da immer genügend Zeit nehmen und genügend Muße nehmen, das ruhig noch einmal zu überprüfen und zum Beispiel einen Preisvergleich zu machen, bei Preisvergleichseiten wie Ideale und Billiger.de, um zu gucken, ob das Schnäppchen wirklich günstiger ist als bei anderen Anbietern.
Man wird aber doch oft unter Zeitdruck gesetzt, wenn es dann heißt, es sind nur noch 5 Stück von diesem Produkt da oder Angebot gilt nur diese Stunde.
Die Methoden im Onlinehandel sind jedes Jahr die alten und die sind beim Black Friday besonders groß zu sehen. Also ablaufende Countdowns, angeblich begrenzte Stückzahlen und übertriebene Prozentangaben bauen natürlich Druck auf, ganz schnell zuzuschlagen. Amazon ist da sehr berüchtigt mit den Blitzangeboten. Aber wir raten wirklich dazu, einmal kurz durchatmen, gucken, ob man das Produkt wirklich braucht und will und am besten einmal auch schauen, wie ist eigentlich der Preisverlauf in den letzten 6 Monaten gewesen? Da helfen die Preisvergleichsseiten sehr gut.
Es ist ja diese Woche die Schnäppchenwoche mit dem Black Friday. Sollte man das ausnützen oder ist nächste Woche auch Schnäppchenwoche?
Mit etwas Glück und gutem Timing kann man eigentlich das jede Jahr gute Schnäppchen finden. Aber eben nicht so geballt wie in diesen Schnäppchenwochen jetzt im November. Und der Black Friday, also der kommende Freitag, ist da auch nur der Höhepunkt. In Deutschland verschwimmt das tatsächlich ein bisschen. Einige Händler haben schon letzte Woche Black Friday gemacht. Am 11. November war der Singles Day, der war dann auch bei einigen Händlern 4-5 Tage lang. Und dazu kommt noch die Cyber Week, in der wir gerade sind. Die endet dann mit dem Cyber Monday am Montag. Also der ganze November verschwimmt so ein bisschen in einen riesig großen Kaufrausch. Ja.
Wie sieht es denn mit den Umtauschrechten auf? Wenn ich was mit starken Rabatten gekauft habe, kann ich das trotzdem zurückgeben, wenn es nicht passt?
Der große Vorteil beim Onlinehandel ist, dass Sie immer 14 Tage Rückgaberecht haben, ohne Angabe von Gründen, einfach bloß, weil es Ihnen nicht gefällt. Die Besonderheit beim Black Friday ist tatsächlich, dass viele Händler das Rückgaberecht verlängern und manche sogar bis zum Ende Januar. Das heißt, das ist natürlich besonders gut für Weihnachtsgeschenke, dann kann man das sogar zu Weihnachten im Zweifelsfall nochmal zurückgeben, wenn es dann doch nicht ganz gefällt.
Und wenn es der Händler von sich aus nicht angeboten hat?
Wenn der Händler nichts weiter dazu sagt, dann sind es die 14 Tage, die man gesetzlich auf jeden Fall zurückgibt.
Beim Einkaufen im stationären Handel, wie steht es da um die Umtauschrechte und faktischen Umtauschmöglichkeiten?
Im stationären Handel hat man eigentlich kein Recht darauf, die Ware zurückzugeben. Das im Onlinehandel, das ist ein Zugeständnis dahingehend, weil man die Ware nicht anfassen kann, nicht sehen kann, so wie man sie im Laden sehen kann. Das heißt, viele Händler geben trotzdem eine Kulanzregelung, eine freiwillige Rückgabe, auch oft 30 Tage lang. Da lohnt es sich, ruhig einmal nachzufragen, wie der einzelne Händler das gestaltet.
Muss man sich denn auf Gutscheine einlassen, wenn man umtauscht, oder hat man auf jeden Fall Anspruch auf Geld zurück?
Wenn man die Ware zurückgibt, dann hat man das Recht darauf, das Geld zurückzubekommen. Viele Händler versuchen einem einen Gutschein anzubieten. Darauf kann man sich einlassen, wenn man sowieso denkt, ja, in den nächsten Monaten möchte ich nochmal was einkaufen. Aber im Grunde hat man das Recht, das Geld zurückzubekommen.
Das Gespräch mit Arne Düsterhöft vom Online-Portal Finanztipp haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Auch Möbel kann man mittlerweile bequem im Internet kaufen. Wer das tut, kann sie zwar vorher nicht in echt sehen, doch dafür ist der Preis vielleicht günstiger als im Möbelhaus. Doch der Möbelkauf im Netz hat seine eigenen Tücken. Oft ist nicht so leicht ersichtlich, woher die Ware genau kommt und wie die Rücksendung im Bedarfsfall funktioniert, wenn die Ware dann nicht gefällt. Worauf Sie achten sollten, sagt Annika Jensen im Verbrauchertipp.
Ich habe im Frühjahr Gartenmöbel über einen Versandhändler bestellt, über sklum.com, und habe erstmal sehr lange Zeit auf die Gartenmöbel warten müssen. Und als die Möbel hier angekommen sind durch eine Spedition, ja, musste ich leider feststellen, dass die Ware defekt ist, kaputt ist.
Lydia Bolte aus Münster hat im Sommer eine Erfahrung gemacht, die derzeit immer mehr Menschen in Deutschland machen müssen. Sie bestellen Möbel bei einem reinen Online-Möbelhändler und werden mit defekter, minderwertiger oder extrem spät gelieferter Ware enttäuscht.
Ich habe das so schon auch als ein bisschen Schikane empfunden, also dieses ganze Verfahren durch den Händler, was ich alles darlegen muss, um einfach zu meinem Recht zu kommen.
In den meisten Fällen handelt es sich um Anbieter, die im EU-Ausland sitzen. Sie locken auf ihren Internetseiten mit Hochglanzbildern innovativer Designerware und vielen Versprechungen und erschweren die Rückgabe der Ware, sagt Carolina Voital, Co-Leiterin des Europäischen Verbraucherzentrums in Kiel.
Wir erleben es auch, dass viele Online-Händler mittlerweile mit ganz besonderen Verkaufstaktiken auf ihren Internetseiten arbeiten. Das heißt, es wird der Eindruck erweckt, es sei nur noch ein sehr begrenzter Lagerbestand verfügbar. Zum Beispiel erfolgt dann eine kleine Anzeige, nur noch zwei auf Lager, oder andere Kunden schauen sich gerade dieses Produkt auch an. Das sind Verkaufstaktiken, die dazu dienen, einen Druck aufzubauen, insbesondere auch Zeitdruck, und den Kunden dazu zu bewegen, recht zügig zu bestellen.
In den vergangenen Monaten tauche zudem immer mehr das Phänomen Dropshipping auf. Dabei lassen die Händler durch einen Dritten die Ware direkt vom Herstellungsort liefern und sparen sich damit ein eigenes Lager. Oft sitzen diese Dritthändler im Nicht-EU-Ausland, so Voital. Dieses Dreiecksgeschäft sei für den Kunden bei der Bestellung allerdings schwer oder gar nicht erkennbar. Soll die Ware dann zurückgeschickt werden, kann es kompliziert werden.
Sodass die Verbraucher sich hier auf jeden Fall informieren sollten, was im Falle einer Rückgabe zu tun ist, und dann darauf basierend erst die Entscheidung treffen sollten, ob sie bestellen möchten oder nicht.
Vor dem Kauf sollten sich Verbraucherinnen und Verbraucher auch stets Bewertungen anderer Kunden des entsprechenden Möbelhändlers durchlesen, und das auf externen Bewertungsportalen. Ein weiterer Tipp der Verbraucherschützerin: nur bestimmte Zahlungsweisen nutzen.
Also hier gerade nicht in Vorleistung zu gehen, sprich per Überweisung zum Beispiel zu bezahlen. Denn die Überweisung, die kann ich nicht zurückholen. Wenn ich jedoch per Kreditkarte oder Lastschrift bezahle, habe ich für einen gewissen Zeitraum, in der Regel sind es 8 Wochen, dann eben die Möglichkeit, diese Zahlung eventuell auch zurückzuholen, falls zum Beispiel mit der Ware etwas nicht in Ordnung sein sollte oder sie nicht innerhalb der versprochenen Frist geliefert wird.
Der Verbrauchertipp von Annika Jensen. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Dirk Müller erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag. Und es geht unter anderem um die Pflicht zur Corona-Impfung.